NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Für den Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung der zum polnischen Staat gehörenden Gebiete werden die Interessenssphären Deutschlands und der UdSSR ungefähr durch die Linie der Flüsse Narew, Weichsel und San abgegrenzt. Dieses Protokoll wird von beiden Seiten streng geheim behandelt werden.
Soweit ein Ausschnitt aus dem geheimen Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Pakt, der vor 80 Jahren abgeschlossen wurde, am 23. August 1939. Schon 8 Tage später folgte der deutsche Angriff auf Polen und dessen territorialpolitische Umgestaltung, wie es in dem Protokoll so seltsam vieldeutig hieß, sprich die Besetzung Polens durch die Wehrmacht und etwas später auch vom Osten her durch die Rote Armee. Es war der Beginn des Zweiten Weltkriegs, auf den wir gleich hier im Forum Zeitgeschichte zurückblicken. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem schildern wir einen komplizierten Fall von Raubkunst. Ein Museum in Celle möchte ein Kunstwerk eigentlich zurückgeben, kann es aber nicht. Und wir blicken auf ein musikalisches Großereignis, das die Menschen vor 50 Jahren faszinierte und irgendwie bis heute fasziniert: Woodstock. Das Volk glaubt wirklich an Frieden, notierte Viktor Klemperer noch wenige Wochen vor Kriegsbeginn 1939 in sein Tagebuch. Und weiter: Hitler wird Polen nehmen oder aufteilen, die Demokratien werden nicht einzugreifen wagen. So Klemperer, der bedeutende Literaturwissenschaftler, der zu dieser Zeit wegen seiner jüdischen Herkunft in Dresden schon völlig im Abseits leben musste. Heute wissen wir, das Volk, das da angeblich an Frieden glaubte, hatte sich von Hitler blenden lassen oder wollte sich blenden lassen, denn in Wahrheit wollte Hitler den Krieg und die westlichen Demokratien griffen doch ein, wenn auch mit großer Verzögerung. Das Ergebnis war der Zweite Weltkrieg, der Millionen Menschen Tod und Unglück brachte. Otto Langels erinnert an den Beginn des Krieges mit den ersten Schüssen bei Danzig.
In aller Stille sind die Vorbereitungen getroffen worden. In aller Stille soll Danzig nun endgültig deutsch werden. Das Linienschiff Schleswig-Holstein wird in wenigen Sekunden den Feuerkampf auf die Westerplatte eröffnen.
Mit dem deutschen Angriff auf ein kleines polnisches Munitionslager auf einer Halbinsel am Hafenrand von Danzig begann im Morgengrauen des 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Seit der Machtübernahme Anfang 1933 hatte das NS-Regime zielstrebig auf einen Krieg hingearbeitet. Dabei ging es den Nazis nicht nur um eine Revision des als Schmach- und Diktatfrieden empfundenen Versailler Vertrags, sondern um die Eroberung von Lebensraum im Osten und die Errichtung eines rassistischen großgermanischen Reiches.
Hitler wollte immer nach Osten und er wollte so schnell wie möglich nach Osten, auch bereits in den 30er Jahren, 38, 39 war so der Zeitpunkt gekommen.
Sagt der Historiker Rolf-Dieter Müller, früherer wissenschaftlicher Direktor des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes Potsdam. Hitlers aggressives außenpolitisches Vorgehen stieß zunächst auf wenig Widerstand. Im Gegenteil, die sogenannte Appeasement-Politik, mit der vor allem der britische Premierminister Neville Chamberlain den Frieden in Europa retten wollte, ermöglichte den Nazis den Einmarsch deutscher Truppen in Österreich, die Annexion des Sudetenlandes sowie die endgültige Zerschlagung der Tschechoslowakei. Im April 1939 erteilte Hitler der Wehrmacht schließlich den Befehl, unter dem Codenamen Fall Weiß einen Angriffskrieg gegen Polen vorzubereiten. Am 23. August schlossen dann überraschend zwei Staaten, die sich bis dahin politisch bekämpft hatten, ein zunächst auf 10 Jahre befristetes Abkommen.
Die Reichsregierung und die Sowjetregierung sind übereingekommen, einen Nicht-Angriffspakt miteinander abzuschließen. Der Reichsminister des Äußeren von Ribbentrop begab sich auf dem Luftwege nach Moskau, um die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen.
Zum sogenannten Hitler-Stalin-Pakt gehörte ein geheimes Zusatzprotokoll, in dem die beiden Großmächte Polen unter sich aufteilten. Das Geheimdokument wurde erstmals 1961 in der Bundesrepublik publiziert, seine Existenz jedoch in der Sowjetunion bis in die Tage Gorbatschows geleugnet. Ungeachtet des Nicht-Angriffspaktes hielt Hitler an seinen Kriegsplänen gegen die Sowjetunion fest. Demgegenüber stand Stalins Absicht, einen Krieg mit Deutschland so lange wie möglich zu vermeiden. Der Osteuropa-Historiker Jörg Barbarowski von der Berliner Humboldt-Universität.
Der Hitler-Stalin-Pakt war eigentlich nur deshalb notwendig geworden für Hitler, weil er durch die Besetzung Polens keine zweite Front haben wollte. Er musste mit Stalin eine Verständigung finden, weil er andernfalls eine zweite Front eröffnet hätte. Und die konnte er sich im September 1939 überhaupt nicht erlauben.
Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 war der Hitler-Stalin-Pakt Makulatur. Zuvor aber gab der Vertrag Hitler freie Hand, Polen anzugreifen. Die letzten Kriegsvorbereitungen begleitete die NS-Propaganda mit einem Trommelfeuer von Falschmeldungen über angebliche Leiden der Deutschen unter polnischem Terror.
Die Zahl der gestern in Ostoberschlesien verhafteten Deutschen wird auf über 300 geschätzt. Unter diesen befinden sich wiederum viele Frauen und Minderjährige. Die Verhaftungen erfolgten wiederum unter den schwersten Misshandlungen der gehetzten Deutschen, die wie Tiere behandelt und fortgeschleppt wurden.
Den für den 26. August geplanten Angriff ließ Hitler in letzter Stunde noch einmal verschieben, weil sich der Bündnispartner Italien nicht in ein Abenteuer hineinreißen lassen wollte und Großbritannien sich noch einmal ausdrücklich zu seinen Bündnispflichten gegenüber Polen bekannte. In den Abendstunden des 31. August täuschte die SS polnische Überfälle auf den deutschen Sender Gleiwitz und deutsche Grenzposten vor und steckte dafür zuvor erschossene KZ-Häftlinge in polnische Uniformen. Am 1. September erfolgte dann der Angriff der Wehrmacht. Am Vormittag trat Adolf Hitler im Berliner Reichstag vor das Mikrofon.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
Als die deutsche Bevölkerung über den Rundfunk vom Angriff auf Polen erfuhr, blieb die Stimmung gedämpft. Ganz anders als beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Währenddessen rief der polnische Rundfunk die Landsleute zum Widerstand auf.
Hallo, hallo, hier spricht Warschau. Heute Morgen um 5.40 Uhr haben deutsche Truppen die Grenze zu Polen überschritten. Eine Reihe von Städten wurde bombardiert.
Wir sind in den Kriegszustand eingetreten. Wir alle sind Soldaten. Wir dürfen nur eines im Sinn haben: Kampf bis zum Sieg.
Der drückenden zahlenmäßigen und technischen Überlegenheit der Wehrmacht konnten die Polen jedoch keinen ernsthaften Widerstand leisten. Innerhalb von 14 Tagen überrollten die deutschen Truppen die polnischen Stellungen. Großbritannien und Frankreich standen zu ihren Beistandsverpflichtungen gegenüber Polen und erklärten am 3. September Deutschland den Krieg. Premierminister Neville Chamberlain wandte sich in einer Rundfunkansprache aus seinem Amtssitz in der Downing Street an die Bevölkerung.
I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street.
Heute Morgen überreichte der britische Botschafter in Berlin der deutschen Regierung ein Schreiben, in dem es heißt, sollte Deutschland nicht bis 11 Uhr erklären, seine Truppen aus Polen abzuziehen, dann würde Krieg zwischen uns herrschen. Ich muss Ihnen nun mitteilen, dass kein solcher Schritt erfolgt ist und folglich befindet sich dieses Land im Krieg mit Deutschland.
Den Worten folgten jedoch keine Taten. England leistete dem bedrängten polnischen Bundesgenossen keinen militärischen Beistand. Frankreich war für einen Krieg noch unzureichend gerüstet. Hitlers Eroberungspläne schienen zunächst aufzugehen und nährten seine Fantasien von einer deutschen Weltherrschaft. Doch die sogenannten Blitzkriegserfolge der ersten beiden Kriegsjahre verstellten den Blick für die Realität und die Stärke der Kriegsgegner. In seiner Ansprache vor dem Reichstag hatte Adolf Hitler am 1. September erklärt, er habe den Waffenrock wieder angezogen und er werde diesen nur nach einem Sieg ausziehen oder aber das Ende nicht erleben. Das Ende ist bekannt.
Otto Langels über den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. Das Bohmann-Museum in Celle ist eines der größten Museen in Niedersachsen. Es wurde 1892 als Vaterländisches Museum gegründet. Schwerpunkt der Sammlung ist die niedersächsische Kulturgeschichte. Fragwürdige Objekte sollen in dieser Sammlung keinen Platz haben. Als bei einem Gemälde festgestellt wurde, dass es in der Hitlerzeit einem jüdischen Besitzer weggenommen wurde, wurden dessen Nachkommen in England ausfindig gemacht und das Kunstwerk zurückgegeben. Ganz so, wie es in den sogenannten Washingtoner Prinzipien von 1998 für den Umgang mit Raubkunst vorgesehen ist. Wie aber kann es dann sein, dass sich dasselbe Museum in einem anderen Fall ganz anders verhält, im Fall einer Miniatur eines nur 8x6 cm großen Gemäldes nämlich? Silke Lahmann-Lammert ist nach Celle gefahren, um dieser Geschichte nachzugehen.
Juliane Schmieglitz-Otten öffnet eine Vitrine, in der kleine, goldgerahmte Bilder liegen. Behutsam hebt die Kunsthistorikerin eines davon in die Höhe.
So, hier haben wir das Stück. Und ich lege es uns mal auf einen Arbeitstisch hier rüber.
Seit vielen Jahren ist Juliane Schmieglitz-Otten für die Miniaturensammlung im Zeller Bohmann-Museum verantwortlich. Auch das Porträt aus dem Jahr 1790, das die Kuratorin nun vorsichtig auf den Tisch legt, gehört zu dieser Kollektion.
Die Miniatur ist ein Oval und zeigt eine Dame in einem blauen Kopftuch mit lockigem Haar. Sie trägt ein Blatt in der Hand, auf dem sie mit einer Feder gerade notiert hat, à toi, also für dich. Das heißt, es ist also mit Sicherheit ein Liebesgeschenk gewesen an einen geliebten Menschen.
Vor 4 Jahren erfuhr die Museumsfrau, dass es sich bei der Miniatur um nationalsozialistische Raubkunst handelt.
2015 bin ich angeschrieben worden von Anne Webber von der Commission for Looted Art in London, die uns darauf hinwies, dass dieses Stück ehemals aus dem Besitz der jüdischen Familie Jelinek in Wien stammte. Die Familie ist 1938 enteignet worden, das heißt, man hat ihre persönliche Sammlung und ihr Vermögen konfisziert. Und Teile dieser Sammlung sind 1941 im Dorotheum Wien versteigert worden.
Wer das Bildnis damals erwarb, ist unbekannt. Erst 1983 tauchte es auf einer Auktion bei Christie's in Genf wieder auf. Den Zuschlag erhielt Lieselotte Tansy. Die vermögende Kunstliebhaberin aus Celle war mit einem Amerikaner verheiratet und sammelte Miniaturen aus dem 18. und 19. Jahrhundert.
Und über die Jahre ist eine wirklich fantastische Sammlung entstanden, die heute zu den weltbedeutendsten Sammlungen europäischer Bildnisminiaturmalerei zählt. Und da sie sich immer sehr ihrer Heimatstadt verbunden fühlte, hat Frau Tansy schon früh entschieden, dass sie gerne möchte, dass diese Sammlung hier in Celle bleibt und hat aus diesem Grund noch zu Lebzeiten die Sammlung in eine Stiftung überführt.
Damals wurde auch ausgehandelt, dass die Miniaturen im Bohmann-Museum präsentiert werden. Ein Vertrag zum beiderseitigen Vorteil. Die Sammlung erhielt einen musealen Rahmen und das Ausstellungshaus wurde um eine Attraktion reicher. Die Konstruktion hat allerdings einen Haken. Das Museum hat kaum Einfluss darauf, wie mit den Objekten unter seinem eigenen Dach verfahren wird. Als der Brief der Raubkunstkommission aus London eintraf, war die Stifterin 95 und gesundheitlich nicht mehr in der Lage, ihre Post zu lesen.
Und das war halt auch die schwierige Situation. Ich weiß gar nicht, wie sie reagiert hätte. Also möglicherweise hätte sie ganz anders persönlich entschieden.
Stellvertretend für die erkrankte Stifterin entschied der damalige Rechtsanwalt der Tansy Miniatures Foundation über das Rückgabeersuchen. Er schickte den Jelinek-Nachkommen eine Absage.
Und zwar vor dem Hintergrund, dass es natürlich privat erworben worden ist durch Frau Tansy und tatsächlich in absolutem Unwissen des Hintergrunds der Geschichte dieses Objektes.
Für Juliane Schmieglitz-Otten eine schwierige Doppelfunktion. Einerseits ist sie Museumsmitarbeiterin, andererseits sitzt sie als Kuratorin der Miniaturensammlung im Vorstand der privaten Tansy-Stiftung. Dort plädierte sie für eine Restitution, ganz im Sinne ihres Arbeitgebers. Das Bohmann-Museum hat sich den Washingtoner Prinzipien verpflichtet und bereits mehrere Kunstwerke, die sich als nationalsozialistische Raubkunst entpuppten, ihren Besitzern zurückgegeben.
Das heißt, wir gehen hier ganz offen und mit großem Bewusstsein und Interesse diesen Weg und müssen zunächst einmal sehen, dass innerhalb dieser Stiftung aufgrund eben der Tatsache, dass das Washingtoner Abkommen für Privatbesitz nicht gilt, hier anders entschieden worden ist. Wir haben zumindest im Katalog und auch auf der Website, also für jedermann einsichtig, die Provenienzgeschichte des Stückes dargestellt und auf die ursprünglichen Eigentumsverhältnisse der Familie Jelinek hingewiesen und auch auf deren Enteignung.
Klar ist, die Rückgabe der Miniatur hätte für die Sammlung keinen großen Verlust bedeutet.
Das Stück gehört nicht zu unseren absoluten Glanzstücken. Also die Entscheidung, die der Anwalt damals getroffen hat für die Stiftung, ist sicherlich eine prinzipielle Entscheidung gewesen, die nichts eigentlich speziell mit diesem Objekt zu tun hatte.
Die Interessen der Jelinek-Nachfahren vertritt Ann Weber, Mitbegründerin der Commission for Looted Art in London. Wie den meisten Kindern und Enkeln jüdischer Familien erklärt sie, gehe es ihren Mandanten weniger um den finanziellen als um den emotionalen Wert der geraubten Kunstwerke, Bücher und Möbel.
We all have something of our parents. We all have something which connects roots us.
Wir alle haben Gegenstände von unseren Eltern, die uns verwurzeln und mit ihnen verbinden. Wenn einem all diese Dinge genommen werden, ist das traumatisch. In solchen Fällen kann ein kleiner Gegenstand ungeheure Bedeutung haben. Ein Foto zum Beispiel. Oder ein Buch, in das die Eltern etwas von Hand geschrieben haben.
Die Familie verstehe nicht, warum das Bowman-Museum der Tansy Miniatures Foundation keine klaren Grenzen setzt.
Der Direktor könnte sagen, wir sind entschlossen, Raubkunst zu restituieren. Also stellen wir unter unserem Dach keine Privatsammlung aus, die die Rückgabe eines belasteten Kunstwerks verweigert.
Das ist natürlich eine Auffassung, die ich sogar nachvollziehen kann, so ein bisschen zumindest.
Erwidert der Direktor des Bowman-Museums. Auch er habe erfolglos versucht, die Stiftung zur Rückgabe zu bewegen. Weitere Schritte lehnt Jochen Meiners jedoch ab.
Nicht erst seit gestern existiert diese Stiftung bei uns im Hause und die ursprünglichen Stifter sind auch als Mäzene hier über Jahrzehnte für das Museum tätig gewesen, sodass wir an diesem Einzelfall, der ja juristisch auch, ja, wie soll ich es nennen, in Ordnung gewissermaßen ist, nicht eine Trennung von dieser Foundation erwogen hätten. Das hätten wir nicht gemacht.
Legen die Meinungsführer im Vorstand der Stiftung ausschließlich juristische Maßstäbe an, spielt eine moralische Verantwortung für die Rückgabe nationalsozialistischen Raubguts bei ihren Entscheidungen keine Rolle? Das sind nur zwei von vielen Fragen, die der Fall aufwirft. Der frühere Anwalt der Stiftung ist heute im Ruhestand. Sein Nachfolger ließ ausrichten, er werde sich nur schriftlich äußern. Deshalb erhielt er per Mail folgende Bitte um Stellungnahme.
Die private Stiftung nimmt räumliche, repräsentative und wissenschaftliche Ressourcen des Hauses in Anspruch. Ist es in diesem Fall nicht geboten, sich auch an die Restitutionsregeln zu halten, die das Bowman-Museum in seiner eigenen Sammlung so vorbildlich umsetzt?
Der Jurist, der als Vorstandsmitglied erheblichen Einfluss auf die Geschicke der Stiftung hat, reagierte erst nach zweifacher Aufforderung. In seiner Mail heißt es lapidar, man gebe grundsätzlich keine Stellungnahme zu mandanteninternen Angelegenheiten ab.
Eine dürre, unbefriedigende Auskunft. Wir werden verfolgen, ob sich die Stiftung doch noch zur Rückgabe der Miniatur entschließen kann, dann wäre allen Seiten gedient. Soweit Silke Lahmann-Lammert über einen komplizierten Fall von Raubkunst. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Und jetzt ein scharfer Schnitt, ein weiter Sprung. Wir gehen in die USA, wo vor 50 Jahren ein denkwürdiges Festival stattfand, Woodstock, eine Legende der Popmusik und auch ein Wendepunkt in vielen Leben. Oke Bandixen erzählt die in vielen Punkten immer noch unglaubliche Geschichte dieses Festivals.
Ja, ein Aufschrei und ein Beispiel, ein Symbol, ein Fanal. So kann unser Leben sein, vielleicht besser. Woodstock ist schon lange mehr als nur ein legendäres Festival. Es ist das Wort einer Generation, auf der Suche nach Frieden, Gemeinschaft, mit Musik, einem anderen Leben als das der Eltern. Und tatsächlich, in diesen drei Tagen war das zu erleben, damals. Der Anfang, Woodstock, der Ort. Eine Künstlerkolonie im Staate New York. Bob Dylan hatte sich hier mit seiner Familie niedergelassen, um sich von einem Motorradunfall zu erholen und vom Superstar-Rummel. Festivals? Auch große gab es damals schon. Besonders das in Monterey 1967 gilt als der große Vorläufer von Woodstock. Der junge Brooklyner Michael Lang hatte ein Jahr später in Miami etwas Ähnliches aufgezogen, wie er in einer US-Dokumentation erzählt. Lang zog einer Band, die er managte, hinterher nach Woodstock. Warum nicht hier ein Festival aufziehen? Mit drei Mitstreitern gründet er die Firma Woodstock Ventures. Ein erster Rückschlag? Die Bewohner nahe des ursprünglich anvisierten Festivalgeländes wehren sich und setzen per Bürgerinitiative durch. Hier in Woodstock wird nichts stattfinden.
Habt ihr das schon gelesen? Dieses Hippie-Konzert fällt aus, wenn die keinen neuen Platz dafür finden.
Junge Elliot Tiber erfährt im Juli 1969 von dem Vorhaben und den Schwierigkeiten. Im Kinofilm Taking Woodstock aus dem Jahr 2009 wird seine Geschichte erzählt.
Können Sie mich mit diesen Woodstock-Leuten verbinden?
Elliots Eltern betreiben ein heruntergekommenes Motel, etwa 80 Kilometer von Woodstock entfernt. Elliot hilft manchmal aus.
Du hast eine Genehmigung, oder?
Ja.
Echt?
Und hat praktischerweise eine Lizenz für Open-Air-Musikveranstaltungen.
Ihr wollt diese Wiese benutzen? Deswegen sind wir hier.
Dann müsst ihr hinterher aber auch wieder aufräumen.
Na klar.
Ein passendes Gelände findet sich auch in der Nähe, die an einem Hang sanft ansteigenden Weidegründe des Milchbauern Max Jesker. So war es tatsächlich. Das Festival kann starten, wenn auch nicht in Woodstock. Dabei einige der bekanntesten Bands und Musiker der Zeit. Janis Joplin, The Who, Joan Baez, Jefferson Airplane. Die Macher verkaufen die Tagestickets für $6 bis $8. Gleichzeitig werden Rechte für einen Dokumentarfilm verkauft zur Finanzierung. Martin Scorsese, der Filmemacher, der wenig später das amerikanische Kino umkrempeln wird, sitzt die drei Tage als Co-Regisseur auf einem der Lautsprechertürme.
Das lange Wochenende im August 1969 verbrachte ich zumeist auf einer knapp 3 Meter langen Plattform gleich rechts neben der Bühne. Manchmal warf ich einen Blick über die Schulter und fragte mich, was ist, wenn hier einer durchdreht?
My name is Sidney Westerwell. I'm the owner of this antique tavern. I was here when this crowd really came. We expected 50,000 a day and there must have been a million.
Ein Ausschnitt aus dem gedrehten Dokumentarfilm. Ein alter Mann mit Lachfalten um die Augen erzählt.
And the kids were wonderful. This thing was too big. It was too big for the world. Nobody has ever seen a thing like this.
Und dann geht es los. Freitag, früher Abend. Es sind viel mehr Leute gekommen als erwartet. Etwa doppelt so viele, schätzen die Verantwortlichen. Richie Havens, ein damals bekannter Folksänger, macht den Anfang. Nachfolgende Musiker stehen im Stau, müssen mit Hubschraubern eingeflogen werden. Havens wird gebeten, weiterzuspielen. Er improvisiert. Freedom. Spielt wie entfesselt. Ein erster magischer Moment des Festivals. Nach und nach wird klar, dass noch viel mehr Menschen gekommen sind. Die Straßen sind verstopft. Hunderttausende sind zu Fuß auf dem Weg. Es ist, als hätte die Jugend Amerikas auf so etwas nur gewartet. Michael Lang und die anderen beschließen, die Zäune zu öffnen. Woodstock wird zum Free Concert. Auch die Musiker wie Jerry Garcia von The Grateful Dead können nur staunen.
It's really amazing. Yeah, it looks like some kind of a biblical, epical, unbelievable scene.
Drogen kursieren vor der Bühne und dahinter. Angesagte Musiker versagen im Rausch, andere springen ein. John Sebastian, eigentlich nur hinter der Bühne, um Freunden Hallo zu sagen, wird auf einmal vor das Publikum geschickt. Just to talk to you. Die vollkommen unbekannte Sängerin Melanie erlebt ihren großen Moment am Freitagabend. Joan Baez, im 6. Monat schwanger, bringt etwas Politik ins Spiel. Während sie singt, beginnt es zu regnen. Eigentlich eine Katastrophe für ein Festival dieser Größe.
I dreamed I saw Joe Hill last night.
Erstaunlicherweise, es geht gut. Auch im Regen, im Schlamm. Die Menschen bleiben friedlich. Auch am zweiten Tag. Die Versorgung der Massen wird improvisiert. Eine Hippie-Kommune, The Hog Farm, organisiert das Essen. Brot, Obst wird herumgereicht. Wavy Gravy, der Chef der Hog Farm, spricht am Sonnabendmittag zur Masse.
What we have in mind is breakfast in bed for 400,000. We must be in heaven, man!
Die Stimmung hält, die Drogen tragen dazu bei und die Musik. Country Joe McDonald singt gegen den Vietnamkrieg, auch eines der Elemente, das alle verbindet. Vielen der Besucher droht demnächst die Einberufung. Die Bremer Soziologin Annelie Keil war damals dabei in Woodstock. Ein prägendes Erlebnis, wie sie in einem Interview mit dem Studio Oldenburg erzählt.
Also das eindrücklichste Bild ist eine Riesenveranstaltung, wie ich sie vorher nie gesehen hatte, wo Leute ein Wochenende miteinander genießen und die Musik mit den Ideen, die dahinter stecken, auch mit der enormen Leidenschaft, mit der Leute gespielt haben, auch mit Engagement. Das war für mich sehr beeindruckend.
Der Regen lässt den Ablauf stocken. Teile der Bühne sind klitschnass. Gitarren und Mikrofonständer stehen unter Strom. Aber auch hier, wie durch ein Wunder, kommt keiner ernsthaft zu Schaden. Was kostet es, was braucht es, um all das hier aufzuziehen, fragt ein Reporter Michael Lang, der überall und nirgends versucht, Probleme zu lösen. Was es braucht? Glück. Seine Antwort. What does it cost to put one of these things together? Fortune. A fortune. Die Ansager von der Bühne halten die Leute auf dem Laufenden. Hubschrauber mit Bands knattern über das riesige Gelände. Umliegende Gemeinden schicken freiwillige Helfer. Man hilft sich, feiert, träumt im Drogenrausch. Vor und hinter der Bühne. Der junge englische Sänger Joe Cocker erlebt den größten Moment seiner Karriere und singt sich die Seele aus dem Leib. Dabei musste er noch kurz vorher im Sanitätszelt behandelt werden. Der österreichische Arzt Hans-Georg Beer, der damals dabei war, erinnerte sich.
Joe Cocker trat so am Nachmittag um 3 am Samstag auf. Und um 14:45 wurde er von 2 Rhodes zu uns hereingetragen. Hat einen schweren Spasmusanfall gehabt. 10 Minuten vor seinem Auftritt, er lag dann schon etwas ruhig, hat nur noch geröchelt, ja, wankte er auf, wirklich so wie Frankenstein. I think I should go to stage. Dann sang er fast wie ein junger Gott.
In den Nächten bleiben viele einfach vor der Bühne. Die Musik geht ohnehin weiter, auch im Dunkeln. John Fogerty von Creedence Clearwater Revival erinnerte sich Jahrzehnte später in einer US-Talkshow. Es war total finster, als wir auf die Bühne kamen und still, niemand war zu sehen. Und ich fragte, ey, hört mich jemand?
About a quarter mile, some guy's flicking his lighter. He says, don't worry about it, John, we're with you.
Und einer zündete sein Feuerzeug an im Publikum und sagte nur, es ist alles okay, John, wir hören dir zu. Und von da ab habe ich nur für diesen Typen gespielt.
So in front of a half a million people for the rest of my big Woodstock concert.
Yeah.
I played for that guy.
Yeah.
Popmusikhelden werden geboren, wie Carlos Santana, der Start für eine jahrzehntelange Weltkarriere. Oder die sogenannte Supergroup Crosby, Stills, Nash & Young, deren Hymnen wohl für immer zum Festival gehören werden. Andere Sterne blitzen zum letzten Mal auf oder verlöschen. Tim Harden oder Janis Joplin sind zu berauscht, um gut zu sein. Kurz vor Ende spricht der Milchbauer Max Jesker zum Publikum. Ihr habt es der Welt gezeigt, sagt er, dass so etwas geht. So viele Leute, die einfach Spaß haben und Musik hören wollen.
But I think you people have proven something to the world. A half a million young people can get together and have 3 days of fun and music. And have nothing but fun and music. And I God bless you for it.
Am Montagmorgen, viele sind bereits abgereist, spielt Jimi Hendrix den Abschluss. Er lässt vor dem halbleeren, aufgewühlten Gelände seine Gitarre klingen wie ein Luftangriff. Er zerspielt die US-Hymne, ein letztes Fanal der Gegenbewegung. Der Rest ist Müll und Mythos. Tagelang wird noch geräumt, zusammengekehrt, abgefahren, was die Woodstock-Besucher hinterlassen haben. Ihre eigentliche Spur ist aber eine andere. Woodstock, die Selbstbehauptung einer Generation. Ein anderes Leben ist möglich. Auch Annelie Keil spürte das damals.
Und merke, dass Woodstock, dieses Aufbruchsgefühl der Studenten, der Jugend, der Generationskonflikt, wenn man so will, wie sehr der mich geprägt und bewegt hat.
Wir sind Sternenstaub, wir sind aus Gold. Die Worte von Joni Mitchell später in ihrem Song Woodstock. Obwohl sie selbst wegen des Staus es gar nicht zum Festivalgelände geschafft hatte. Sie sang damit der Generation aus der Seele, die sich selbst an diesem Wochenende gefunden hatte, in Woodstock oder nicht genau dort.
Woodstock, ein Mythos der Popmusik. Oke Bandixen hat uns noch einmal reingezogen in die Atmosphäre vor 50 Jahren. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.